Ein Hinweis vorab: Leider hatten wir bei der Aufzeichnung dieses Gesprächs technische Schwierigkeiten. Diese Folge hat deshalb leider nicht die gewohnte Tonqualität. Wir bitten um Verständnis und freuen uns, dass Sie trotzdem reinhören. Diese Folge gibt es wie alle anderen übrigens auch zum Nachlesen.
Let's Talk About Recht, der Live-on-Tape-Podcast zur Gesprächsreihe der Stiftung Forum Recht. Wir sprechen mit unseren Gästen über spannende Rechtsthemen, die Ihnen in Ihrer täglichen Arbeit begegnen und uns alle etwas angehen.
Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Recht. Mein Name ist Marie-Elisabeth Miersch. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin hier bei der Stiftung Forum Recht. Und ich freue mich über jede Einzelne und jeden Einzelnen, der hier heute da ist. Denn ich bin selbst gespannt auf die heutige Veranstaltung, weil mich die Einarbeitung in dieses Thema doch sehr beschäftigt hat in den letzten Wochen. Und das Thema wurde schon genannt. Wir sprechen über völkisches Rechtsdenken, also wie dieses Denken bereits wieder in die Mitte unserer Gesellschaft eingedrungen ist, wie es das Recht umdeutet, wie es es verdreht, wie es es entleert und ja, auch woran wir diese völkische Eigenart in Äußerungen und in politischen Forderungen erkennen und wo diese Denkweise überhaupt ihren Ursprung hat. Und ich muss mich zum Glück nicht allein an dieses Thema wagen, sondern habe zwei ausgewiesene Experten an meiner Seite, die uns helfen werden, völkisches Denken anhand von Beispielen zu identifizieren und rechtlich einzuordnen. Und deshalb darf ich Professor Dr. Uwe Puschner und Professor Dr. Alexander Thiele bei uns begrüßen. Hallo und herzlichen Dank, dass Sie da sind. Diese Veranstaltung richtet sich wie eigentlich alle unsere Veranstaltungen an alle Interessierten, also nicht nur an ein juristisches Fachpublikum. Das sage ich deshalb, weil wir auch Begriffe nochmal erklären. Wir versuchen wirklich alles zu erklären, auch wenn wir uns freuen, wenn jetzt Rechtskundige unter Ihnen sind. Und besonders freuen wir, dass dieses Gespräch auch Teil unseres Live-on-Tape-Podcasts Let's Talk About Recht ist, damit wir es einfach einem noch größeren Publikum ermöglichen, die Eindrücke aus den Gesprächen mitzunehmen. Und weil wir jetzt schon live on tape sind, würde ich sagen, beginnen wir auch direkt. Aber ich möchte Ihnen vorher noch mal ganz kurz unsere Gäste genauer vorstellen. Fangen wir an mit Ihnen, Herr Puschner. Sie sind Historiker und Professor für neuere Geschichte am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin sowie bis 2020 Co-Leiter des Frankreich-Zentrums der Freien Uni gewesen. Sie nicken immer so ein bisschen ab, falls ich, damit ich es richtig sage. Sie haben Germanistik und Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität studiert und dort auch promoviert. Und Sie habilitierten 1998 an der Freien Uni mit der Studie Die völkische Bewegung im Wilhelminischen Kaiserreich, Sprache, Rasse, Religion. Ich erwähne es deshalb, weil es uns einen ersten Hinweis vielleicht auf die Wurzeln des Denkens gibt, auf die wir dann noch später zu sprechen kommen. Und zu Ihren Forschungsschwerpunkten zählen unter anderem die völkische Weltanschauung, Bewegung im 19. und 20. Jahrhundert, Lebensreform und Jugendbewegung, Erinnerungskultur und deutsch-französische Geschichte. Und Sie sind ständiges Mitglied des Centre d'études germaniques interculturelles de Lorraine an Universität der Lorraine, das war das Schlimmste in der Vorbereitung dieser Titel, und Gastdozent an den Universitäten London in Kanada, Metz und Montpellier. Vielleicht an Sie als persönliche Eingangsfrage, wie sind Sie denn darauf gekommen, an dem Thema zu arbeiten, gerade auch für Ihre Habilitation?
Das ging im Studium los. Ich habe mich im Studium mit der jüdischen, am Ende meines Studiums mit der jüdischen Geschichte im Mittelalter beschäftigt, mit dem Antijudaismus, und wollte dann über den Antisemitismus im 19. Jahrhundert weiterarbeiten. Und dann stieß ich bei der Vorbereitung und bei der Lektüre von Quellen auf den Begriff völkisch im 19. Jahrhundert. Das hat mich stutzig gemacht. Und dann habe ich das einem meiner Mentoren vorgetragen, der eine ältere Generation in den 20er Jahren geboren war, und er hat gesagt, zu dem Thema ist alles gesagt. Und das hat meinen Ehrgeiz angestachelt. Ich war der Meinung, da war nichts gesagt, man weiß nichts darüber. Ja, und dann habe ich angefangen zu arbeiten, und das begleitet mich seit dem Ende der 80er Jahre.
Wir sitzen heute hier, ist ganz wunderbar. Dann vielleicht ganz kurz zu Ihnen, Herr Thiele. Sie sind seit 2021 Professor für Staatstheorie und öffentliches Recht an der Business and Law School in Berlin. Ein einfacherer Name als das Centre. Vielleicht Prorektor für Forschung und Interdisziplinarität sind. Sie haben Jura an der Georg-August-Universität in Göttingen studiert und dort auch promoviert. Und nach Ihrer Habilitation zur Finanzaufsicht folgten dann zahlreiche Lehrstuhlvertretungen, unter anderem in Bochum, Jena, Osnabrück, Göttingen, München, Augsburg, Berlin und Hannover. Und da wir heute über den deutschen Staat sprechen, sind Sie da, glaube ich, ganz gut informiert. In den letzten Jahren haben Sie vor allem zu Fragen der Demokratie und Staatstheorie geforscht und in diesem Bereich auch zahlreiche Bücher und Aufsätze veröffentlicht. Wie kam das bei Ihnen dazu, dass Sie, also wenn Leute meistens nichts mit Jura zu tun haben, denke ich mir an Strafrecht, Familienrecht ist vielleicht noch geläufig. Warum haben Sie gedacht, nee, das interessiert mich gar nicht so, ich möchte mich eher mit dem Staat und dem Recht dahinter beschäftigen?
Tatsächlich war es bei mir, wie bei so vielen, die Jura studieren, eine gewisse Ahnungslosigkeit, auf was man sich da eigentlich einlässt, war jedenfalls nicht wenig ausgeprägt bei mir. Und ich habe auch gedacht, Staatsrecht, oder besser gesagt, ich habe gedacht, Strafrecht wird mich begleiten, also Mord und Totschlag, ne, das Blutige, der Tatort am Wochenende, den man dann endlich sehen kann. Aber schnell bin ich dem Staatsrecht verfallen, weil mich das Politische am Staatsrecht eben so gereizt hat. Und ich bin dem dann auch treu geblieben, habe dann auch bei einem Professor gearbeitet, Werner Heun, der also die Staatstheorie, das Staatsrecht und die Staatslehre sehr interdisziplinäre bedient hat, und bin dem dann auch wirklich treu geblieben bis zuletzt und freue mich jetzt natürlich sehr, dass ich eine Professur in Berlin habe. Das macht die Sache gerade für das Tagesgeschäft doch recht, ich will nicht sagen einfach, aber es erleichtert vieles, weil man sich dann eben doch ab und zu mal auf ein Bierchen treffen kann außerhalb der öffentlichen Foren.
Das ist schön. Ja, vielen Dank nochmal, dass Sie da sind. Zum eigentlichen Thema. Ja, wer gehört eigentlich zum deutschen Volk? Diese Frage ist hochaktuell, hochaktueller denn je, nicht zuletzt, weil der Verfassungsschutz die AfD als Bundesverband, jetzt auch den Landesverband in Brandenburg, inzwischen als gesichert rechtsextrem einstuft. Auch mit Verweis auf ihren ethnisch-kulturellen Volksbegriff. Und wir sehen, völkisches Denken zeigt sich nicht nur in dem Parteiprogramm, sondern auch in ökologischen Siedlungsprojekten, in Verschwörungsnarrativen oder manchmal auch in ganz alltäglichen Situationen wie der Rückkehr zu traditionellen Rollenbildern, Impfverweigerungen aus eugenischen Gründen oder auch dem Tierschutz. Und deshalb wollen wir zu Beginn klären, Herr Puschner, was bedeutet völkisch? Was ist der Kern des völkischen Denkens?
Darf ich ein klein wenig ausholen?
Natürlich, das habe ich schon mit eingeplant für heute.
Also Sie müssen jetzt nicht erwarten, dass jetzt eine Vorlesung kommt, aber ist mir wichtig. Also der Begriff völkisch ist eine Neuprägung im späten 19. Jahrhundert und kommt aus der Sprachbewegung der Zeit des späten 19. Jahrhunderts heraus, nämlich der Verdeutschungsbewegung im Kampf gegen Fremdworte. Und das schlägt vielleicht auch eine Brücke zur Gegenwart. Das ist heute auch noch ganz aktuell, der Kampf gegen das Fremdwort, weil mit dem Fremdwort auch ein fremdes Denken, fremder Geist verbunden wurde. Und da wurde aus dem Adjektiv national völkisch. Und es wurde sehr schnell zu einem politischen Kampfbegriff. Und aber nicht im Deutschen Reich seiner Zeit, sondern das hat zwar ein Deutscher erfunden, aber der hat's in Habsburger Monarchie populär gemacht, und zwar dort in der altdeutschen Bewegung. Das waren diejenigen, die nach 1866 dafür optiert haben, dass das deutschsprachige Österreich sich ans Reich anschließen sollte. Und das ist eine besonders radikale Bewegung gewesen. Und von dort ist der Begriff dann im späten 19., also am Übergang zum 20. Jahrhundert wieder ins Deutsche Reich importiert worden und wird dort auch zum politischen Schlagwort und Kampfbegriff. So, und worum geht's bei dem Begriff? Völkisch ist nicht nur das Adjektiv von Volk, sondern charakterisiert in ganz bestimmter Weise Volk. Nämlich ein Volk, das mit ethnischen, insbesondere biologisch-rassistischen Vorstellungen definiert wird. Und das hat natürlich weitläufige Konsequenzen, denn wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Und das ist auch eine Eigenheit des Völkischen. Es ist im Dual angelegt, antagonistisch angelegt. Das heißt, es gibt das Gute, das Böse, das Richtige, das Falsche. Und kehren wir wieder zurück. Wer gehört dazu? Die Frage ist viel schwieriger zu beantworten, als wer gehört nicht dazu. Das heißt, Ausschlusskriterien werden geschaffen. Und da spielt eine ganz zentrale Rolle der Antisemitismus. Das kann man als Integrationsideologie des Völkischen bezeichnen. Seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert, und das zieht sich ja, wie wir täglich betrüblich feststellen müssen, bis in die Gegenwart fort und fand zunächst seinen Höhepunkt im Nationalsozialismus. Es richtet sich auch sehr stark im Kaiserreich noch gegen die slawische Bevölkerung. Das setzt sich auch nach dem Ersten Weltkrieg fort. Dann, dieses Kaiserreich war Kolonialreich. Das richtet sich natürlich dann auch ganz explizit auch gegen die koloniale Bevölkerung. Und dann ist ganz zentral auch die Schaffung eines Staatsbürgerrechts, was auf Exklusion angestellt ist. Das Jus Sanguinis wird sehr stark von diesen Völkischen unterstützt und das wird ja dann auch zur Grundlage des deutschen Staatsbürgerrechts. Und es geht um Ausschluss. Das ist ganz wesentlich. Und zum anderen dann eben auch, aber das ist gar nicht so stark, um die Integration und die Bildung einer Volksgemeinschaft auf rassistischer Grundlage. Das sind so ein paar Grundlagen. Dann spielt in dem Zusammenhang Geschichte eine ganz zentrale Rolle, und zwar die Schaffung einer genuinen Geschichte. Da spielt das Germanische eine ganz bedeutende Rolle und überhaupt eine Geschichtsinterpretation. Das erleben wir ja heute auch wieder, nicht nur in Deutschland, dass ich mir meine eigene Geschichte schaffe und die so interpretiere und zuschreibe, wie sie in meine Erzählung besonders gut hineinpasst, auch als Rechtfertigungsideologie. Was sich bei dem Rassismus noch vergessen hat, ist ganz wesentlich natürlich auch, wir haben ja, wenn wir von zwei Geschlechtern erstmal ausgehen, eine Geschlechterdichotomie. Der Mann steht über der Frau. Es gibt einen berühmten Rassenhygieniker um 1900, der sieht die Frau als eigene Rasse an. Also das Prinzip der Ungleichheit wird auch zwischen den Geschlechtern festgestellt und markiert. Und das richtet sich auch dann natürlich gegen alle andere Sexualitäten, die als abnorm dargestellt werden. Und das macht sich dann im Rahmen der Rassenhygiene besonders bemerkbar. Das wird als unnatürlich und als angesehen, wird bekämpft. Und das finden wir ja dann auch im Euthanasiediskurs und in den Euthanasiemaßnahmen dann manifestiert. Was noch ein ganz wesentlicher Aspekt ist, der wird heute nicht so zur Sprache kommen hier, das ist die Religion. Dieses völkische Denken ist hochgradig religiös aufgeladen. Einmal im Sinne einer tatsächlichen Religion, da gibt's zwei Entwürfe. Das eine basiert auf einem arisierten Christentum, wie wir es dann im Nationalsozialismus mit den deutschen Christen kennen, oder mit dem sogenannten Neuheidentum auf germanischer Grundlage, das wir auch heute noch beobachten können. Aber was ganz wesentlich ist, ist die Sakralisierung der Ideologie und der Weltanschauung. Also die überzeugten Völkischen sehen sich als religiös Handelnde und daraus entsteht ein besonderer Extremismus und eine Radikalität im Handeln. So, das fürs Erste vielleicht mal.
Ich glaube, wir haben das aber auch gebraucht, gemeinsam als Einführung. Und Sie haben so viel schon vorweggenommen, dass ich mir dachte, ist vielleicht unsere Abstimmungsfrage hinfällig. Aber ich würde Sie, glaube ich, trotzdem bitten, als Publikum zu überlegen, halten Sie völkisches Denken für ein Problem in unserer Demokratie? Gerne mit Ja oder Nein antworten. Einfach damit wir ein Stimmungsbild haben. Das ist ganz interessant. Ich muss das immer für unsere Podcast-Zuhörenden ein bisschen aussprechen. Also wir haben eigentlich bis auf eine Nein-Stimme ausschließlich Ja-Stimmen. Oder doch, ja, eine Nein-Stimme. Deswegen, Herr Thiele, vielleicht gucken wir uns mal das Rechtliche daran an. Was meint denn dann völkisches Rechtsdenken? Was unterscheidet dieses völkische Recht von so einem rechtsstaatlichen, menschenrechtsorientierten Recht?
Also ich werde da auch nochmal ganz kurz ausholen.
Nein. Oh, ich stopp schon mal.
Nein. Tatsächlich ist das Problem des völkischen Denkens so ein Stück weit die Anschlussfähigkeit auch an die demokratischen Verfassungsstaat, jedenfalls von den Begrifflichkeiten erstmal. Denn auch im Grundgesetz steht ja Volk. Und wir zitieren das ja auch mit einer besonderen Energie, wenn wir davon sprechen, Demokratie ist doch, alle Staatsgewalt geht vom Volk aus. Ja? Und im Grundgesetz kommt es an verschiedenen Stellen, das deutsche Volk in der Präambel und in Artikel 20, das, was ich eben erwähnt habe, in Artikel 146, das deutsche Volk kann sich eine neue Verfassung geben. Und das, der Begriff des Völkisches ist insofern sehr klug gewählt, weil er erstmal auf eine gewisse Art unverdächtig simulieren kann, indem er sogar zum freiheitlichsten System, was wir kennen, nämlich dem demokratischen Verfassungsstaat, anschlussfähig scheint. Er ist es natürlich im Ergebnis aus den Gründen, die der Kollege gerade gesagt hat, nicht, denn der demokratische Verfassungsstaat gibt sich mehrere Versprechen. Und ein Versprechen, das im Grunde die gesamte Rechtsordnung dann setzt, ist das Versprechen der gegenseitigen politischen Gleichheit. Die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger versprechen sich, wir sehen uns als politisch gleich an, und zwar gemünzt auf ein formales Kriterium, ohne dass auch der demokratische Verfassungsstaat aus historischen und auch aus theoretischen Gründen nicht auskommt, nämlich ein bestimmtes Zugehörigkeitskriterium, nämlich die Staatsangehörigkeit. Die brauchen wir schon. Auch der demokratische Verfassungsstaat, und deswegen erneut ist dieses Völkische auch erstmal auf den ersten Blick so ein Stück weit anschlussfähig, auch der demokratische Verfassungsstaat setzt auf Abgrenzung. Nicht auf Ausgrenzung, aber auf Abgrenzung. Denn wenn alle Staatsgewalt vom Volk ausgeht, ist es eine banale Erkenntnis, dass ich wissen muss, wer zum Volk gehört. Sonst kann ich gar nicht bestimmen, ob sie vom Volk ausgeht. Also braucht es Zugehörigkeitskriterien. Aber in der demokratischen Ordnung, wie wir sie kennen, ist eben, und das ist der erste große fundamentale Unterschied, auch die Zugehörigkeit nicht vorgefertigt, also nicht natürlich, nicht vorzufinden, sondern formbar. Ist nicht absolut, sondern dem Diskurs geöffnet. Und das heißt, ich kann und muss als demokratische Ordnung, übrigens ist das eines der Paradoxien einer demokratischen Ordnung, dass man eigentlich genau nicht genau bestimmen kann, wie man das eigentlich bestimmt, wer dazugehört, weil man eigentlich, um es bestimmen zu können, schon wissen müsste, wer dazugehört. Also deswegen hat sozusagen die natürliche Volkseinheit historisch, etwa in der Französischen Revolution, auch dazu beigetragen, dass Demokratien sich erst entwickeln und entstehen konnten. In der Französischen Revolution war die Frage, ob bin ich Franzose, eine geistige Frage eigentlich. Die wurde geistig zugeschrieben. Auch Schiller war nach der Ansicht der Franzosen Franzose, weil er so revolutionär gedacht hat. Ja, und andere auch. Die haben sich später davon abgewendet. Aber das brauchte man am Anfang, so eine Art, irgendwie eine vorgefindliche Einheit, damit man erstmal Demokratie bauen kann. Aber heute der moderne Verfassungsstaat, wo das, dieser entstehungsgeschichtliche Prozess ja abgeschlossen ist, der beruht auf der Idee, dass ich über die Zugehörigkeit frei entscheiden kann und dass sie nicht vorgefunden wird. Und das ist der fundamentale Unterschied. Das ist das, was mit dem Völkischen eben nicht vereinbar ist mit dem demokratischen Verfassungsstaat, der, wie Sie gerade richtig gesagt haben, von dieser quasi natürlichen Vorfindlichkeit ausgeht. Nicht nur das, sogar von einer historischen Eindeutigkeit, auf die es im Grunde zuläuft, wenn man so will. Ja, die Geschichte wird ja, wir sehen das jetzt ja bei Putin, im Grunde in einer Form gelesen, die im Grunde auf ein bestimmtes auch noch zuläuft und klare Ausschlusskriterien vermeintlich benennt. Und im demokratischen Verfassungsstaat führt die Idee eines völkischen Denkens dazu, dass eben das zentrale Zugehörigkeitskriterium, was wir als einzig akzeptabel anerkennen, nämlich die Staatsangehörigkeit, zu einem ersten Zugehörigkeitskriterium wird, das aber gar nicht entscheidend ist. Anders gewendet, man kann Staatsangehöriger sein, also Deutscher, aber nicht zum Volk, weil man die weiteren Kriterien, um die es eigentlich geht, nicht. Man kann aber genauso gut die Staatsangehörigkeit nicht besitzen, aber gleichwohl nach der Ansicht der völkischen Ideologen zum deutschen Volk gehören. Das heißt, die Staatsangehörigkeit, das formale Kriterium, der Pass, wird zur Nebensache, wenn man so will. Und das bedeutet natürlich für uns, wenn wir dieses völkische Denken zu Ende denken, dass dann automatisch Staatsangehörigkeiten erster und zweiter Klasse, die, bei denen alles zusammenkommt, die sind natürlich deutsch, völkisch deutsch und Staatsangehörigkeit. Und dann gibt's die haben in Anführungsstrichen nur die deutsche Staatsangehörigkeit. Und dann kommen wir zu den Begrifflichkeiten ja vielleicht noch. Das ist, diese Personen werden dann heute gerne als Passdeutsche verunglimpft. Und das ist damit gemeint. Und diese Hierarchie innerhalb der Staatsangehörigkeit, die ist eben mit der fundamentalen Idee der politischen Gleichheit aller nicht vereinbar. Und deswegen ist das Völkischdenken tatsächlich, ja, im Gegensatz demokratischen Verfassungsstaat, wie wir ihn heute verstehen. Aber wegen Begrifflichkeiten und der bisweilen auch nicht völlig von der Hand zu weisenden Notwendigkeiten demokratischer Verfassungsstaaten, Stichwort Zugehörigkeitsmerkmale, anschlussfähig auf den ersten Blick und deswegen auch so gefährlich.
Auch Ihnen nochmal danke für die Einführung. Ja, aber zum Beispiel Frauke Petri, die fordert ja, wir sollen diesen Begriff völkisch endlich wieder positiv besetzen. Herr Puschner, war denn der Begriff auch schon von Anfang an immer negativ behaftet gewesen? Sie haben gesagt, der ist relativ schnell politisch geworden, aber war das so negativ?
Ja, für die Völkischen nicht. Muss ich auch ein klein bisschen ausholen und das differenzieren. Also in der Begriff etabliert, ist auffallend, dass man diese Völkischen nicht ernst nimmt, sie ins Lächerliche auch zieht, weil man das für absurd hält, dieses Denken. Etwa, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben mit der Staatsangehörigkeit. Die wollten eben eine Rücknahme der Staatsangehörigkeit für diejenigen, die nicht zum deutschen Volk gezählt wurden aus völkischer Sicht. Und mit manchen Vorstellungen, also wie man diese Volksgemeinschaft herstellte, das hat man ins Lächerliche gezogen. Das wird nach dem Ersten Weltkrieg, verändert sich das, als der Begriff auch populär wird. Und man fängt an, das auch ernst zu nehmen. Aber die ernsthaften Stimmen, die werden nicht so gehört. Das ist ganz erstaunlich. Die Intellektuellen und viele, ja, Gebildete, die können sich mit dem völkischen Denken in Teilen zumindest arrangieren, nicht mit dem Radikalen, aber das nimmt man an. Um es jetzt auf den Punkt zu bringen, es war immer ein politisches Schlagwort und man kann das nicht schönreden, wie Frauke Petri das damals, 2016 war das, mit großer Naivität versucht hat. Also was man sagen kann, sprachgeschichtlich müsste es völkisch nicht das Adjektiv von Volk, sondern es müsste folklich heißen, aber das sind Spitzfindigkeiten, über die wir nicht reden müssen an dieser Stelle.
Wenn ich da direkt anschließen kann, die Strategie der neuen Rechten hat sich dementsprechend ja auch verändert, glaube ich, zumindest was das Sprachliche angeht. Das Völkische kann man eben auch aufgrund der NS-Geschichte schwerlich noch ins Positive wenden und darauf hoffen, dass eine große Mehrheit, gerade in Deutschland, am Ende sich als völkisch definiert. Aber der Begriff des Ethnopluralismus ist heute ja der Versuch quasi für die gleiche Ideologie einen anderen Begriff zu finden, der vermeintlich viel harmloser klingt und viel viel anschlussfähiger vielleicht auch ist. Wer hätte denn was gegen Pluralismus, ne? Und einen ethischen Pluralismus klingt doch erstmal sozusagen fast schon Vogue, ja? So. Aber was damit gemeint ist sozusagen, dass es bestimmte Ethnien, bestimmte Kulturen gibt, die eben für sich stehen müssen. Aber es wird eben jetzt positiv gedreht. Man schützt doch damit jetzt sozusagen die eigene ebenso wie auch andere Pluralismus, ja, wie andere Ethnien, andere Völker und so weiter. Also es wird so versucht, das in eine Sprache zu bringen, die vielleicht heute leichter ins Positive gedreht werden kann. Es gibt, glaube ich, nur noch wenige, die offen wirklich laut propagieren, dass sie völkisch unterwegs sind. Jedenfalls die würde ich jetzt, also ich habe jetzt keine Statistiken, aber ich glaube, dass der Versuch erkannt wurde, dass der scheitert mit Frauke Petri. Das hat nicht funktioniert, aber die Ideologie ist dadurch nicht weg und schlummert heute unter dem Begriff des Ethnopluralismus.
Darf ich da auch anschließen, Sie haben da auf zwei wichtige Probleme hingewiesen. Mir ist aufgefallen, also dass in diesem rechtspopulistischen Spektrum der Begriff in der Tat nicht verwendet wird oder ganz selten verwendet wird, auch um das Problem des Nationalsozialismus zu umgehen. Das habe ich vorhin nicht ausgeführt. Hitler lehnt den Begriff des Völkischen aus verschiedenen Gründen ab. Aber er wird nüben für nationalsozialistisch. Und das haftet dem Begriff bis heute an. Und wir könnten jetzt hier eine Abstimmung machen, wenn ich Sie am Anfang gefragt hätte, ist ein Unterschied zwischen völkisch und nationalsozialistisch, hätten Sie die meisten wahrscheinlich gesagt, nein. Und das ist das Problem. Ideologiegeschichtlich ist im Übrigen auch kein Unterschied, aber man hat Nationalsozialismus sozusagen so umschiffen heute, indem man den Begriff nicht wendet. Und zum Ethnopluralismus ist noch ein ganz wesentlicher Punkt, auch wenn ich den ergänzen darf. Das heißt natürlich auch, einem Volk ist ein Raum gegeben. Volk und Raum Da sind wir bei Blut und Boden sind eine Einheit. Und man hat nichts gegen andere Völker, aber die sollen gefälligst da bleiben, wo sie. Ja, das ist, um das so auf den Punkt.
Ja, wenn wir uns das nochmal jetzt aus der rechtlichen Perspektive anschauen. Es gibt ja auch einige Staatsrechtler und eben nicht nur aus dem rechten Spektrum, sondern auch Renommierte, die der Ansicht sind, dass so ein ethnisch geprägter Volksbegriff nicht per se oder eindeutig verfassungswidrig ist. Und da das Gutachten des Verfassungsschutzes zieht dann auch wieder so seine eigene Grenze und sagt, die Grenze ist an dem Punkt, an dem die Menschenwürde von der Volkszugehörigkeit abhängig gemacht wird. Wo verläuft denn da jetzt die Grenze? Also ab wann wird ja denn dieser Begriff verfassungswidrig?
Ja, also das ist der ominöse Artikel 116 des Grundgesetzes, der so für ein bisschen Verwirrung bisweilen auch bei manchen Kollegen oder Kollegen, nee, eigentlich sind es nur Kollegen, sorgt. Ja. Unabhängig davon, 116 steht, möchte ich das nochmal ganz klar festhalten. Ein demokratischer Verfassungsstaat, der die Frage der Zugehörigkeit nicht zur demokratischen Frage erklärt, ist kein. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Also, das ist ein zentraler Aspekt. Zugehörigkeit zum demokratischen Verfassungsstaat muss ein zentraler Bestandteil der demokratischen Debatte sein. Und ein Staat, der sich zunehmend ethnisch verfestigt definiert, hat Schwierigkeiten, dieses fundamentale Prinzip zu verwirklichen. Der Artikel 116 sagt das auch ganz klar, dass Deutscher ist, wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Das ist sozusagen das Kriterium, was wir erlauben, was wir auch brauchen. Also man die Vorstellung, dass der demokratische Verfassungsstaat ohne Zugehörigkeitskriterien auskommen könnte, wie das manchmal sind so wohlfeilen Ideen Durchstimmer, das funktioniert nicht. Dann ist jedenfalls keine demokratische Ordnung mehr. Der 116 hat aber auch ein paar, ich sag mal, ist vielleicht zu hart jetzt, völkisch angehauchte Passagen, die schlicht und ergreifend dem Umstand geschuldet waren, dass wir damals nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich fundamental große Teile von Gebieten verloren haben, wo Menschen waren, die ausgebürgert waren von den Nazis, ja, die aber da jetzt waren und vielleicht zurück wollten. Und die Frage, wie gehen wir mit solchen Leuten um? Wollen wir die wirklich irgendwie erst hierher kommen lassen, dann müssen sie 8 Jahre hier leben und dann können sie vielleicht irgendwann mal die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen? Oder müssen wir da nicht eine Lösung finden, die irgendwie dieses Unrecht, was ihnen angetan wurde, sofort wieder auch beseitigt, ja, indem man sagt, ihr kommt zurück und dann seid ihr deutsch, ist doch klar. Nun konnte man die Staatsangehörigkeit nicht benutzen, weil die hatte man ihnen ja weggenommen. Die hatten sie nicht mehr und deswegen muss man da irgendwie ein Kriterium finden, wie man die wieder zu Deutschen macht. Das ist aber, wenn man so will, ein Übergangsproblem gewesen, ja, das wird sich lösen, Problem mit Zeitablauf einfach, ja. Dazu schließen, dass wir eine Offenheit für den ethnischen Gesetz halt völlig fehlt. Das sehen wir auch im Staatsangehörigkeitsrecht, wie wir es haben. Es gibt eben im Staatsangehörigkeitsrecht klassisch 3 Möglichkeiten, wie man eine Staatsangehörigkeit vergeben kann. Sie haben es angesprochen, die Völkischen haben eine klare Präferenz für das Blutsrecht, wenn man so will, also das Abstammungsrecht. Dann gibt es das Jus Soli, was insbesondere bei Einwanderungsstaaten wie etwa den USA von großer Verbreitung ist, was Kollegen Trump jetzt ja mittlerweile auch stört, der ja zunehmend auch anders denkt und deswegen diesen Verfassungszusatz gerne weg hätte. Und dann gibt es eine Variation aus beiden. Und dann gibt es die klassische Einbürgerung. So die Einbürgerung, die also nicht auf die Geburt irgendwie abstellt, sondern auf andere Kriterien, wie meistens zeitlicher Aufenthalt plus gewisse Kenntnisse und Sprache und so weiter. Das sind die klassischen 3 Möglichkeiten. Die sind aber eben verhandelbar und die sind auch in Deutschland verhandelbar. Also wir haben eine Mischung aus Jus Soli und Sanguinis, wir haben so eine Kombination und wir haben auch Einbürgerungsmöglichkeiten, die immer wieder umstritten sind, sehen es auch jetzt politisch. Die CDU war ja ein großes Anliegen, das sozusagen Turbo-Einbürgerungsrecht wieder zurückzunehmen und so. Und so muss es sein. Wir müssen über so, also nicht, ich muss nicht so sagen, wie die CDU es sagt, sondern es ist mit die Frage, wer zu uns gehört, diskutieren. Aber der Umstand, dass wir darüber überhaupt diskutieren können, ist eben schon etwas, was völkische Personen völlig ablehnen würden. Das heißt, ich kann das nicht diskutieren, wir kommen gleich noch an einer anderen Stelle dazu. Ja. Wer zum Volk gehört, das kann ich nur erkennen. Ja, ich kann nur erkennen, wer zum Volk gehört, aufgrund bestimmter Marker, die witzigerweise vorher auch gesetzt werden von jemandem, der das bestimmt, welche Marker das nun sein wollen. Und meistens historische Geschehnisse, die ich zurechtbiege, damit sie passen. Aber ich kann es nicht gestalten. Und diese Ungestaltbarkeit lehnt das Grundgesetz in dieser Frage eindeutig ab. Die Staatsangehörigkeit ist politisch gestaltbar und in gewissen Grenzen auch allerdings dann wieder auch nicht gestaltbar, denn da, wo sie dann die Menschenwürde verletzen würde, hört es eben auch auf.
Ja, danke schön. Ich würde gerne, dass wir so langsam uns an diese Begrifflichkeiten rantasten und wir haben einige davon jetzt schon erwähnt, wie Passdeutsche, Remigration, vielleicht nochmal an Sie, Herr Puschner. Sie haben ja in unserem Vorgespräch gesagt, Sie können natürlich jetzt keine Analyse der Gegenwart hier vornehmen, aber Sie beobachten auch und sie beobachten aus ihrer langjährigen Forschung, aus dieser Expertise, wo das Völkische vielleicht auch heute wieder präsent wird. Können Sie diese Beobachtung mit uns teilen? Sind es nicht dieselben Ausschlusslogiken, die wir schon in der Geschichte beobachtet haben?
Ja, also was mir in jüngerer Zeit jetzt aufgefallen ist, sind Vokabeln wie Lügenpresse. Das kenne ich aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg schon. Also Generalangriff und gegen bestimmte Medien. Damals war es liberale und sozialdemokratische Medien. Und was bei den Völkischen vor dem Ersten Weltkrieg eine große Rolle spielt, war ein ganz starker Antikatholizismus. Also es ging dann auch noch gegen die katholische Presse. Also da hätten wir einfach so eine Denkfigur. Was mir auch auffällt, das sind die Verschwörungserzählungen. Man verwendet häufig den Theorie. Der Unsinnigkeitstheorie ist mit verbunden und Fabulationen, das sind Erzählungen. Was wir bei den Völkischen immer wieder feststellen auf allen möglichen Ebenen. Und damit kann man auch sehr leicht Bevölkerung fangen, Einzelne einfangen, weil das vereinfachte Erzählungen sind, nach dem Muster Gut und Böse laufen die ab. Und damit hängt zusammen, das ist eine weitere Beobachtung, sowas verfängt immer ganz intensiv in Zeiten von Umbrüchen und Krisen, die Ängste erzeugen, Individualängste, die wir alle haben. Und wenn dann Feindbilder beschrieben werden und die mit solchen Erzählungen verstärkt werden, dann werden hier scheinbare Kanalisationen geschaffen, die aber fatal sind für Gesellschaften, weil sie nämlich Zwietracht sehen, weil sie Gesellschaften auseinandernehmen und wie wir in den 20er Jahren gesehen haben, eben auch zur Zerstörung von Staat geführt haben, des Staates, des demokratischen Staates. Und da kann ich noch eins anknüpfen, als diese Völkischen Weltkrieg vor dem Ersten Weltkrieg haben sie es noch abgelehnt, Parteien zu bilden und in Parlamente zu gehen, als die dann in den Reichstag, in die Länder da reingegangen, um die Parlamente, um den Parlamentarismus, um den demokratischen. Ja, das war der Antrieb, waren die Antriebskräfte. Und das hat letztlich dann der Nationalsozialismus nach 1925 übernommen. So ein paar wenige Beobachtungen. Ich kann noch anführen, die heutige Siedlungsbewegung. Sie haben sie erwähnt, die in Teilen Deutschlands sehr stark ausgeprägt ist. Das ist auch was Nunes schon im ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewesen und Vordenker eines Flügels davon fabuliert, dass man eben dann gallische Dörfer errichten muss, von denen aus die Erneuerung Deutschlands beginnt. Dann sehe ich hier einen Connect, einen ideengeschichtlichen zumindest und weltanschaulichen.
Und jetzt, wo Sie das gesagt haben, wäre es eigentlich interessant zu sehen, wie diese Begriffe, diese Deutung ins Recht eingeschleust werden. Und da muss ich vielleicht heute ein bisschen ausholen, ganz kurz. Ein Schlüssel für diese Umdeutung sind sogenannte Generalklauseln oder offene, unbestimmte Rechtsbegriffe, wie, kennen Sie auch, gute Sitten, Treu und Glauben, die wir auch in unseren Gesetzen haben. Und sie sind ja auch eigentlich sinnvoll, weil das Gesetz nicht jeden Einzelfall, wenn Sie ein Problem mit Ihrem Nachbar haben oder so, regeln kann, sondern diese Generalklauseln geben den Gerichten ja auch Spielraum, um fair situationsgerecht zu entscheiden. Und genau dieser Spielraum macht sie ja aber so gefährlich. Und auch wenn wir nicht immer diese Parallelen zum Nationalsozialismus so einfach ziehen können, ist es da, glaube ich, vielleicht ganz angebracht, weil eben genau da sich ja gezeigt hat, es haben sich viele Gesetze geändert, aber es musste nicht so sein. Die Gesetze mussten sich nicht ändern. Die Nationalsozialisten bedienten sich ja einer Vielzahl von diesen auch schwer zu ertragenden Umdeutung im Sinne der Ideologie. Also Begriffe zum Beispiel wie gesundes Volksempfinden, was ganz harmlos erstmal auch klingen mag, aber wenn man nämlich den Kontext nicht hat, sondern nur von den Begrifflichkeiten ausgeht und doch Maßstab war für Richterinnen und Richter, ich glaube, da muss ich nicht gendern, was Recht oder Unrecht eben sei. Da gibt es noch mehr Beispiele von Schädlingen für Inhaftierung. Und zum Beispiel Karl Schmidt, das war damals ein Staatsrechtler, bis heute ja noch umstritten, hat auch zu der Zeit ganz viele hohe Positionen gehabt in der Nazi-Justiz. Der formulierte es 1934 nämlich so: Es ändert sich in der Tat das gesamte Recht, ohne dass ein einziges Gesetz geändert zu werden brauchte. Ich bin deshalb der Überzeugung, dass ich in diesen Generalklauseln eine neue juristische Denkweise durchsetzen kann. Und das hat es ja auch. Man sieht das ganz eindrücklich im Fall der Frankfurter Jüdin Alice Bioff. Die hatte einen ganz normalen Darlehensvertrag abgeschlossen und der wurde 1938 für sittenwidrig erklärt. Sittenwidrigkeit kennen wir heute auch in unseren Gesetzen. Und die Begründung war, weil sie mit einem Arier zusammen war. Und nicht, weil irgendein Gesetz geändert worden wäre, sondern weil ein Richter den offenen Begriff dieser Sittenwidrigkeit, diesen unbestimmten Rechtsbegriff, was fällt denn eigentlich da drunter alles, im Sinne dieser nationalsozialistischen Ideologie umgedeutet hat. Und diese Beispiele sind unendlich. Also Auslegung, diese juristische Auslegung von Rechtsbegriffen drang ja damit in den Alltag und zerstörte Leben, ohne dass eben Gesetze geändert werden mussten. Meine Einleitung zu der Frage an Sie. Können Sie uns noch mal so allgemein erklären, das ist ja immer schwer für, vor allem für Nichtjuristen zu verstehen, wie wir arbeiten, wie da diese, wie ist die Interpretation von solchen Gesetzen und Rechtsbegriffen und wann, ab welchem Punkt wird sie eben, nicht ist es keine Auslegung mehr, sondern wird sie zur Einlegung, zur Umdeutung?
Wenn wir das wüssten, dann wäre das sehr gut. Wir wissen es leider nicht, weil die juristische Methodik da tatsächlich eine offene Flanke generell einfach hat. Das hat sie bis heute und wir sehen das heute auch in umstrittenen Verfassungsgerichtsentscheidungen, wo man sich auch manchmal so fragen kann, wo kommt das eigentlich alles her? Jetzt, ich will das um gar keinen Fall vergleichen mit irgendwas von dem, was Sie gerade gesagt haben, aber jetzt um die Problematik juristischer Auslegung mal zu verdeutlichen, kann man das, glaube ich, sehen, wenn Sie mal ins Grundgesetz hineinschauen. Darf ich auch eine Umfrage spontan machen?
Natürlich.
Wer von Ihnen hat denn das Grundgesetz schon mal ganz gelesen?
Raune. Ach, ich sag's wieder ein bisschen für den Podcast, dass es eigentlich sehr ausgeglichen ist, würde ich sagen.
Ja. Und wer von Ihnen findet das Grundgesetz also gut? Also wer würde sagen, es ist eine gute Verfassung?
Dürfen wir auch mit abstimmen.
Ja, dürfen. Das ist etwas, was ich sehr häufig mache, um zu zeigen, dass das eigentlich eine gute Antwort ist, um zu sehen, wie es eigentlich um einen Staat so steht.
Ach so, ich habe jetzt vergessen zu sagen, die meisten haben mit ja.
Fast alle haben jetzt bei der ersten Frage war es so 50-50, würde ich sagen. Bei der zweiten war es eigentlich fast 100% ja. Was ja interessant ist, wenn man darüber nachdenkt. Denn die da mit ja gestimmt haben, zum Teil haben es ja noch nie gelesen. Ne? Ist ja interessant, eigentlich das mal zur Kenntnis zu nehmen. Das ist aber eigentlich ein gutes Zeichen. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen für eine Verfassungsordnung, weil es eben für eine gute, funktionierende Verfassungsordnung nicht notwendig ist, dass alle sich ständig mit ihr beschäftigen. Das machen wir schon und das ist auch manchmal vielleicht ein bisschen viel. Sie haben einfach ein Gefühl, das ist eine gute Verfassung. Das reicht. Ja? Der Umstand, dass wir jetzt wieder ständig, dass ich eingeladen werde, ständig zu erklären, was steht denn im Grundgesetz so drin, im Artikel 116, was ist denn jetzt eigentlich genau mit die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ist eigentlich schon für sich genommen ein Alarmsignal. Weil wir erst jetzt darüber reden, weil es offensichtlich Grund gibt, darüber zu sprechen. So, das will ich nur mal vorweg sagen. Das sollte man sich klar machen. Deswegen ist es vielleicht aber auch jetzt umso wichtiger, sich nochmal mit dem Grundgesetz vertraut zu machen. Es gibt da so eine kleine Reklameinführung, das möchte ich nur an der Stelle erwähnen, die demnächst in zweiter Auflage. So, aber wie arbeiten wir? Was ich damit nur sagen wollte,
wenn Sie das Grundgesetz gelesen hätten, was ja viele haben, manche werden es jetzt nachholen, dann würden Sie sehen,
dass dort
sehr offene Begriffe,
viel mehr als in den Bereichen, die Sie gerade genannt haben, vorhanden sind. Da geht es um so große Begriffe wie Demokratie, Sozialstaat, Rechtsstaat, Normallage bei der Schuldenbremse, ein Bereich, wo ich ein bisschen... Also viele Bereiche, die ganz offen sind, völlig unklar. Und wie machen die Juristinnen und Juristen das jetzt eigentlich? Also woher weiß ich jetzt, was da drin steht? Und die Antwort ist echt eine schwere Frage, ehrlich gesagt. Wir schauen dann in die Entstehungsgeschichte der Norm. Was die uns dazu gesagt, was haben die damals vielleicht gedacht. Das spielt aber fast keine Rolle beim Verfassungsrecht. Bei uns in den USA ist es anders, weil wir sagen, ja, aber das ist doch die Verfassung für heute. Ich muss doch mit der heutigen Gesellschaft irgendwie eine Rahmenordnung finden. Da ist es ja wenig hilfreich, wenn ich die Werteordnung der 50er Jahre nehme, wie wir wissen, völlig unterschiedlich. Deswegen legen wir da eigentlich gar nicht so einen großen Wert drauf als Juristinnen und Juristen in Deutschland. In den USA ist das aus vielen Gründen anders und wir sehen, was dabei rauskommt vielleicht beim Supreme Court. Wir schauen eher auf die sogenannte teleologische Auslegung, also den Sinn und Zweck der Norm. Das hilft Ihnen bei manchen Normen weiter, bei vielen aber auch eigentlich nur so wenig. Also wenn Sie sagen Demokratie, was ist denn Demokratie? Und da sehen Sie, bei Demokratie zum Beispiel kommt in ungeheurer Weise bei der Auslegung dazu, wie ich mir als Ausleger Demokratie vorstelle. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Sie können mit einem, sozusagen, Sie gehen nicht neutral an eine Norm ran, sondern Sie haben immer irgendein Vorverständnis und eine Idee, eine Vorstellung. Und das schockiert immer viele Juristen und Nicht-Juristen und viele Juristen übrigens auch, wenn man dann sieht, was das natürlich auch für eine besondere Freiheit für das Bundesverfassungsgericht beispielsweise auch bewirkt. Wir haben heute eine sogenannte herrschende Demokratietheorie, die steht aber nicht im Grundgesetz, sondern die geht auf Ernst Wolfgang Böckenförde zurück, der mit seiner Kettentheorie einen Entwurf in Artikel 20 hineingelesen hat, mit dem wir bis heute gut leben. Der auch Probleme hat, aber mit dem wir eigentlich sozusagen umgehen. Das heißt, die Freiheit der Gerichte bei unbestimmten Rechtsbegriffen ist doch sehr ausgeprägt und wir brauchen ein großes Vertrauen in die Instanzen, dass sie mit dieser Macht, dieser Fähigkeit nicht in einer Art und Weise umgehen, die problematisch ist. Das passiert aber immer wieder. Und das soll übrigens auch ab und zu mal passieren. Das macht die Sache noch komplizierter. Denn weil wir eine wandelnde Gesellschaft sind, wollen wir auch, dass die unbestimmten Rechtsbegriffe unterschiedlich ausgelegt werden. Wir wollen ja nicht bei Sittenwidrigkeit, Sie haben es angesprochen, das Verständnis von Sittenwidrigkeit der 50er Jahre in eine heute Norm reinlesen, wenn es darum geht, wie wir zum Beispiel Beziehungen bewerten oder das Verhalten in Beziehungen oder so ähnliches. Um Gottes Willen, das wollen wir auf gar keinen Fall. Ohne die Norm zu ändern, müssen wir also den Begriff der Sittenwidrigkeit dynamisch den Vorstellungen in der Mehrheitsgesellschaft anpassen, ohne dabei aber die Minderheiten pauschal zu unterdrücken und deren Perspektive nicht zu berücksichtigen. So, Beispiel zur Sittenwidrigkeit. Ende der 50er Jahre gab es einen Herrn Lüth. Die berühmte Entscheidung, die Lüth-Entscheidung, die Sie heute mitnehmen können. Ja, die Lüth-Entscheidung. Ein Herr Lüth, der hatte aufgerufen zu dem Boykott eines Filmes. Boykott eines Filmes, und zwar von Veit Harlan, ein Regisseur, der in der NS-Zeit Karriere gemacht hätte, unter anderem ein ganz fürchterlicher Film war sein Propaganda-Hetz-Film Jud Süß. Also ein ganz fürchterlicher Regisseur, der dann einfach, als sozusagen die deutsche Demokratie kam, 1949, gesagt, ich mache einfach weiter. So, und hat dann so Filme gedreht und hat es weitergemacht. Und Herr Lüth fand das ungeheuerlich. Er hat gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und hat zum Boykott eines Filmes aufgerufen, der in den 50er Jahren von Veit Harlan produziert worden war. Und das fand wiederum natürlich Veit Harlan nicht so gut. Er ging zum Landgericht und da war die Frage, ist das eine vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung des Veit Harlan, wenn ich zum Boykott aufrufe? Und die Instanzgerichte haben, ganz wie es ihrer Tradition entsprach, gesagt, naja, also du machst hier Geschäftsschädigung, bewusst bei dieser Person. Der will seinen Film verkaufen und vermarkten, du verhinderst das. Das ist sittenwidrig. Und Lüth hat also in der ersten Instanz verloren, hat auch beim BGH verloren. Bis zum Schluss hat der BGH gesagt, sittenwidrig. Und dann kam das Gericht. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt, damals schon nicht NS-behafteten Richtergesetz, muss man sagen, den Begriff der Sittenwidrigkeit vor dem Hintergrund der gewandelten demokratischen Verhältnisse völlig anders ausgelegt, hat gesagt, dass die freie geistige Auseinandersetzung und der Aufruf, frei darüber zu entscheiden, ob man zu einem Film gehen soll oder nicht, selbstverständlich eine fundamentale Voraussetzung einer demokratischen Ordnung ist, hat gesagt, es ist gedeckt von der Meinungsfreiheit, die ist schlechthin konstituierend für die freiheitlich-demokratische Grundordnung und jedenfalls jetzt kann ein solches Verhalten unter keinen Umständen im einfachen Recht als sittenwidrig angesehen werden. Zack, fundamentale Veränderung zu der Vergangenheit. Lüth hat gewonnen am Ende. Ja? Und aber alles aufgehängt an einem Begriff, den wir seit wahrscheinlich Hunderten von Jahren schon kannten, nämlich den Begriff der Sittenwidrigkeit, der sich aber ständig ändert. Und da würden wir sagen, ja gut, dass das Gericht das gemacht hat. Aber es zeigt natürlich andersherum das große Problem und die Einfallstore, wenn man mit einer anderen Vorstellung jetzt da wieder reingeht und diese Begriffe wieder anders interpretiert. Diese Möglichkeit gibt es, das ist dann nicht per se falsch, aber es ist eine Möglichkeit, eine Rechtsordnung vom Kopf auf die Füße zu stellen in bestimmten Bereichen, ohne dass man methodisch vorwerfbar das von vornherein als unzulässig ansehen könnte. Und das ist das große Problem. Und diese methodische Unsicherheit bleibt, werden wir nicht lösen. Und damit müssen wir als Juristinnen und Juristen umgehen.
Danke für das eindrückliche Beispiel. Ich möchte nur ganz kurz auf die Gefahr nochmal zu sprechen kommen, weil diese Reframings, wir hatten das heute ja schon in einigen Beispielen, die erleben wir auch heute. Also diese Debatte, ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern, um den starken Staat. Das war jetzt so in der letzten Wahl, in dem Wahlprogramm, was viel gefordert wurde. Und also, dass sozusagen die Politik geworben hat für mehr Polizei, schnellere Verfahren, härteres Durchgreifen. Heute klingt starker Staat ja auch nach kürzeren Verfahren noch. Also wer könnte da schon erstmal dagegen sein? Und aber auch hier wird, wenn wir unter diesem Überbegriff des Rechtsstaates das sehen, wird ja der Rechtsstaat auch wieder umgedeutet. Wir geben ihm auch wieder eine ganz andere Bedeutung, weg von diesem eigentlichen Begrenzung staatlicher Macht hin zu eigentlich mehr Macht für den Staat, ja. Dass es so verquertet ist. Und das Tückische ist doch auch, so habe ich es verstanden, dass solche Umdeutungen, die kommen selten in einem Knall. Und dass sie sagen, heute haben wir diesen neuen Begriff und Rechtsstaat finden wir, klingt heute mehr eben nach mehr Machtausübung. Sondern, dass das sich schleichend vollzieht. Und doch die Frage ist, und ich weiß, die ist schwierig so abzusagen, ab wann kippt das jetzt genau? Aber ab wann verschiebt sich dieser Fokus so sehr, dass am Ende eben nicht mehr die Freiheit auch bleibt, darüber zu diskutieren und hier zu sitzen, sondern dass eben diese Macht im Zentrum steht. Und vielleicht, dass wir dann, vielleicht haben Sie da nochmal eine Idee, welche Beispiele, welche Begriffe sind denn noch so Einfallstore? Sie haben vorhin die Staatsangehörigkeit genannt, für genau diese Ideologie, damit wir auch wissen, ab wann wir hellhörig werden müssen.
Also vielleicht ein Satz zum Rechtsstaat. Das ist ein Phänomen, das hat mit dem Völkischen jetzt erstmal relativ wenig zu tun. Das ist einfach eine Feststellung, die man eigentlich schon seit 40, 50 Jahren machen kann. Der Rechtsstaat wird immer falschrum gedeutet in der Öffentlichkeit. Es heißt immer, da müssen wir mit der Härte des Rechtsstaats jetzt vorgehen und so. Die Strafe muss den Rechtsstaat ausnutzen. Das ist eine völlige Verdrehung dessen, was Rechtsstaat eigentlich bedeutet, nämlich das Entgegenstemmen gegen staatliche Macht. Ausdruck des Rechtsstaats sind insbesondere die Grundrechte, die gerade verhindern sollen, dass der Staat übergriffig wird. In der öffentlichen Debatte wird der Begriff völlig verquer verwendet, aber das ist keine neue Entwicklung, das haben wir schon fast immer gehabt. Ich würde sagen, hellhörig müssen wir dann werden, wenn, wir haben ja das Problem erneut, dass diese Debatte partiell anschlussfähig ist. Sehen wir daran, dass wir gerade auch eine Kommission haben, die nennt sich Kommission für den handlungsfähigen Staat, ja, und besetzt mit Herrn Voskuhle und Frau Jeckel und Herrn de Maizière und so, ja, die also sagen, na, wir müssen den Staat auch so ein bisschen reformieren. Und die würden jetzt sagen, die Rechten, wir wollen doch nichts anderes. Und das heißt, da ist ein bisschen was dran. Aber wo, an der Stelle müssen wir hellhörig werden, wo der Reformeifer zeigt, dass es eigentlich darum geht, typische parlamentarische und demokratische Strukturen zu unterlaufen, weil die vermeintlich doch eh nichts bringen. Ja, also, das typisch Völkische ist ja auch beim Volkswillen, der bildet sich ja nicht im Parlament, sondern auch den Volkswillen brauche ich doch nur erkennen, der liegt auf der Straße. Was das Volk will. Wir kennen diese Debatte, ja. Das ist ständig, dass das Volk gegen das Parlament ausgespielt wird. Also, es ist gesagt, das Volk will doch eigentlich X. Und deswegen ist die AfD auch vermeintlich für ganz viel Volksbegehren und so, weil das Volk muss doch endlich mal sprechen. Und im Parlament bildet sich doch kein Volkswille, sondern da ist irgendwie diese Eliten, die da so sitzen und so weiter. Und deswegen wird versucht, bei dieser Staatsmodernisierung, diesen Ideen, eben das Parlament irgendwie klein zu machen, weil das, wie damals in der NS-Zeit schon gesagt wurde, das ist eine Quasselbude, die im Grunde nur verfälscht. Ja, der Volkswillen muss doch gar nicht gebildet werden, muss ich nur erkennen. Das war ja auch der Hintergrund, warum der Führer im Grunde kein Parlament brauchte, weil der Führer hatte erkannt, was das Volk will. Ja, Herr Huber, damals ein großer Verfassungsrechtler, hat gesagt, ja, und der erkennt das so gut, der weiß das sogar besser als das Volk. Wenn also in einer Abstimmung das Volk X sagt und der Führer sagt, Y ist besser, dann gewinnt der Führer, weil er es noch besser erkennt. Ja, so. Das heißt, wir müssen dann hellhörig werden, wenn diese parlamentarischen Strukturen, diese institutionalisierte Langsamkeit, die wir zugunsten eines vermeintlich effektiven Schnellentscheidens nicht einfach aufgeben können. Wir können da besser werden und müssen da besser werden, absolut. Aber in der Sekunde, wo wir das sozusagen kippen lassen hinzu, das ist alles so zäh, das ist alles so langsam, das ist alles so wahnsinnig retardierend, dann müssen wir sagen, Moment, das ist die Idee der demokratischen Ordnung. Die ist kein wendiges Schnellboot, die ist ein Tanker, das lerft manchmal, keine Frage. Aber schnell, sage ich meinen Studierenden immer, geht's nur in Peking. Da geht's ganz schnell. Da wird aber auch, dann kommen die Wirtschaft und sagt, wieso konnten die denn da so schnell so ein Transrapid bauen? Ja, weil da keiner gefragt wurde. Die haben es einfach gebaut. Und sie glauben doch nicht im Ernst, dass wenn sich da einer auf die Straße gesetzt hätte, festgekettet, dass der Zug dann angehalten hätte. Also der wäre dann einfach weitergefahren. Das wäre gar keine Nachricht gewesen. Das müssen wir kommunizieren. Das heißt nicht, dass wir nicht besser werden können, diese handlungsfähige Staat. Na klar, wir müssen da Dinge verändern. Aber dass wir diese fundamentale Idee dessen, was Demokratie ausmacht, mit all ihren Widrigkeiten. Christoph Möllers aus Berlin, spricht gerne mal von der Zumutung der Demokratie. Das ist genau richtig. Das ist eine Zumutung eigentlich, weil ich weiß es doch auch immer alles viel besser. Ja, sogar bezahlt bisweilen. Ja. Aber das Aushalten des Anderen und in seiner Andersartigkeit ist eine ist eine ungehörige Zumutung, muss man sagen, die auszuhalten aber eine Notwendigkeit ist für das Funktionieren der demokratischen Ordnung. Und diese Zumutungen, die wollen die überwinden, und zwar ersatzlos, weil sie sagen, es muss doch einfach nur so gemacht werden. Deswegen ist manchmal auch so dieser Spruch von Herrn Linnemann, ne? Einfach mal machen, bin ich auch nicht glücklich mit, ehrlich gesagt. Wenn man sowas dann einfach so propagiert, denn einfach mal machen wollten wir eigentlich nicht mehr.
Ja, und selbst als Demokratin wird einem ja auch viel zugemutet. Also das ist ja die Kehrseite dann davon. Ich habe noch ein Beispiel, und zwar Jean-Pascal Hohm, rechtsextremer Politiker im Brandenburger Landtag, derzeit im Gespräch, weil er eventuell die neue AfD-Jugend führen soll, sagte letztens in einem Interview einer großen Wochenzeitung, dass ich einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff vertrete, könne man kritisieren, aber ich sehe mich deswegen nicht als Rechtsextremist. Und das habe ich irgendwie in der Badewanne so gelesen und dann ist das so nachgehallt. Also Herr Hohm spricht ja selbst einen Zusammenhang zwischen dem ethnisch-kulturellen Volksbegriff als zentralen Bestandteil des völkischen Denkens und Rechtsextremismus an. Deshalb, ich möchte gleich auf Sie zurückkommen. Erstmal an Sie. Was denken Sie? Kann man sagen, wer einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff vertritt, ist auch automatisch ein Rechtsextremist? Ron ging das schneller, ob ich ein Gesetz gut ist. Ja, weil mich hat es ebenfalls beschäftigt. Ja. Vielleicht auch Enthaltungen? Nein.
Enthaltung kann es ja nicht geben. Da muss man
oder langes Nachdenken. Ich würde sagen, überwiegend ja, aber auch teilweise einige verneinende Haltungen. Vielleicht an Sie, Herr Puschner, gerichtet. Ist das sozusagen ein Kern der Rechtsextremisten?
Da sind wir auch bei so einem Problem. Was ist eigentlich ein Rechtsextremist? Ja, da bin ich jetzt kein Fachmann dafür. Da wäre jetzt schön, wenn mein Kollege Idiot Botsch, da wäre, der könnte das besser erklären, wenn sich dieser nicht daraus will. Trotzdem vielleicht nicht sagen, dass er Rechtsextremist ist, aber dass das Standteil rechtsextremistischen Denkens ist, wenn man einen ethnisch-kulturellen Begriff definiert und den vertritt. Da bin ich fest von überzeugt, unter der Maßgabe auch dieses scheinbar offenen Ethnopluralismus, weil das ja auch ein Ausschlussverfahren darstellt. Ne? Schließt ja diejenigen aus, die jetzt hier leben, aber nicht hierher gehören.
Es ist auch eben schwierig in dem Sinne, weil sich auch der Verfassungsschutz an dieser Begrifflichkeit versucht, da Grenzen aufzuziehen. Herr Thiele, haben Sie auch noch eine Haltung dazu?
Ich würde dem zustimmen, würde aber sagen, dass man wahrscheinlich, wenn man dass man jedenfalls rechtsextremistisches Gedankengut teilt, wenn man diesen Begriff hat, ja. Ich würde sagen, das Rechtsextreme geht insbesondere natürlich mit dieser Abgrenzung, dieser Abwertung des anderen, welches andere das auch immer ist. Das muss ja nicht immer nur das Volk betreffen, kann vielleicht sozusagen auch eine Religion sein, die abgewertet wird, eine bestimmte Herkunft, ohne auch gleich Ethnie zu sein.
Werte auch.
Werte. Bestimmte Wertevorstellung, genau, dass sozusagen dass der Westen, das sehen wir dann vielleicht im asiatischen Raum, also in China, dass sozusagen, aber auch in Russland, der Westen als vermeintlich homogene Gruppe abgewertet wird. Also ich würde sagen, wer einen ethnischen Volksbegriff vertritt, ist nach dieser Definition wahrscheinlich schon auch ein rechtsextrem, weil es eben um eine Abwertung notwendigerweise anderer Bevölkerungen geht, anderer Volkszugehörigkeiten geht, anderer geht. Die Frage ist nur, was gewinnen wir mit dieser Begrifflichkeit am Ende? Ne? Also was führt uns das eigentlich weiter? Also die Debatte dann auch zu stark auf solche Begrifflichkeiten aus, die sich ohnehin, wenn man sie historisch beleuchtet, nicht trennscharf voneinander abgrenzen lassen. Also wir haben jetzt in den USA diese große Debatte, die ja hier auch rüberschwappt. Ist Trump jetzt Faschist oder ist das nicht? Und die Frage ist, was gewinnen wir eigentlich durch so eine Debatte? Weil natürlich der Begriff des Faschismus seinerseits wieder so komplex und vielschichtig ist, dass man das natürlich immer sowohl bejahen als auch verneinen kann, weil es natürlich immer neue Elemente sind, die damit reingebracht werden. Und deswegen scheint mir diese Debatte vielleicht nicht ganz zielführend zu sein, das irgendwie so einem Label aufdrücken zu können. Der ist noch nicht rechtsextrem, also ist noch okay. Das schwingt ja auch bei diesem Zitat mit, ne? Also weil er noch nicht rechtsextrem ist, ist es doch in Ordnung. Und das ist der Versuch, etwas zu normalisieren, was aber nicht zu normalisieren ist unter dem Bundgesetz, indem man quasi einen noch schlimmeren Begriff rechtsextrem müssen muss daneben packen und sagt, das bin ich aber noch nicht. Es beginnt aber früher und es beginnt bei bestimmten Ideen. Und die sind hier schon vorhanden, deswegen ist mir ehrlich gesagt völlig egal, ob er jetzt Rechtsextremist oder ist oder nicht. Er vertritt einen ethnischen Volksbegriff und damit ist er in Anführungszeichen raus aus der
Grundgesetzordnung. Ja. Also das, dann sprechen Sie einen Punkt an, der auch ganz wesentlich ist für völkisches Handeln, nämlich das Kaschieren. Das Kaschieren von Vorstellungen durch den Gebrauch. Oder jetzt hier eben, ich vertrete zwar eine kulturelle, ethnische Vorstellung, aber ich bin kein Remiss. Das sind Ablenkungsmanöver. Man muss sich dann diese einzelnen Personen genau angucken und sehen, die Komplexität des Denkens und was da noch für Denkfiguren auftauchen. Und dann kann man sie beurteilen. Aber das gehört dazu, nicht? Das Denkmal der Schande. Damit kann ich ganz bestimmte Personen ansprechen. Und das ist, denke ich, auch hier die Antriebskraft gewesen. Eben, ihr könnt mich wählen. Ich bin ja nicht rechtsextremistisch.
Ja, wie sich das verlagert. Zum Schluss würde ich Ihnen gerne jeweils noch eine Frage stellen, und zwar als Ausblick. Also wenn wir diese Mechanismen nachvollziehen wollen, wie einzelne Begriffe eben schon instrumentalisiert wurden, um Menschen auszuschließen, zu entrechten, das hatte ja auch Folgen für Wirtschaft, für Soziales, für Bildung, fürs Miteinander. Und hier würde ich eben gerne diesen Blick auf heute setzen. Wenn wir das völkische Denken in der modernen Gesellschaft, modernen Politik, wenn das weiter Einzug hielte, wenn wir konkret weiterspinnen, was da gefordert wird, was in bestimmte Begriffe hineingelesen wird, umgedeutet wird, auch aus extremrechter Sicht. Herr Puschner, was hätte denn das für Auswirkungen auf, ist vielleicht eine große Frage, auf Gesellschaft, auf unser soziales Miteinander? Vielleicht auch dann nochmal ähnlich wie vorhin die Frage stellt, auch aus, vielleicht aus Ihrer Perspektive, wo man da hellhörig werden muss.
Ganz wichtig ist es, wir beschäftigen uns hier immer, oder haben uns heute Abend auch wieder jetzt ganz zu Recht mit diesem Denken und mit bestimmten Gruppen und Vertretern dieses Denkens beschäftigt. Aber wir müssten uns, denke ich, vor allem der gesamten Gemeinschaft zuwenden und all denjenigen, die mit diesem Denken konfrontiert werden und fragen, ist da nicht was dran? Und die muss man erreichen. Also da bin ich ein unverbesserlicher Anhänger der Aufklärung, wo meine wissenschaftliche Laufbahn mal begonnen hat.
Ja, vielen Dank. Sie, Herr Thiele, nochmal aus juristischer Sicht, also ja. Wie können wir denn auch den modernen Verfassungsstaat irgendwie unterstützen, stärken?
Also erstmal möchte ich unterstützen, was Sie gesagt haben. Ich glaube, man muss das in dieser Dramatik auch sagen, dass was die Konsequenz wäre, wenn das so weitergeht. Da sind wir noch lange nicht, ne? Und ich bin hier sozusagen der Letzte, der jetzt hier kulturpessimistisch quasi schon den Abschied einleitet. So, nein, aber wir wissen, was passiert, wenn das völkische Denken überhand nimmt. Ab einer gewissen Schwelle haben wir das eben erlebt im 20. Jahrhundert. Das wird dann anders ablaufen. Was im Prinzip abläuft, das wissen wir eigentlich. So, dieses Freund-Feind-Denken lässt sich nicht mit einer harmonischen Gesellschaft zusammendenken. Das funktioniert nicht. Ja? Das ist einfach ein strukturelles, sozusagen ideologisches Problem, was sich nicht auflösen lässt. Die Frage ist, was tun wir? Das eine, das haben Sie ganz richtig gesagt, wir müssen da einfach dranbleiben und wir müssen erklären und wir müssen offen sein auch gegenüber Bevölkerungsgruppen, die da vielleicht empfänglicher dafür sind. Absolut. Aber was mir manchmal in der Debatte so ein Stück weit zu wenig vorkommt. Oder anders, was manchmal zu viel ist, dass wir uns zu stark um diese Leute kümmern, die das Völkische vertreten. Das haben wir heute Abend auch gemacht, das finde ich auch gut, das ist auch wichtig, ja. Aber mir fehlt manchmal die Gegenerzählung, die positiv konnotierte Gegenerzählung, die losgelöst von irgendwelchen Akteuren erzählt wird. Wir erzählen sie immer nur in Abgrenzung. Wir müssen verhindern, dass die AfD, deswegen müssen wir jetzt X. Wir müssen verhindern, dass die AfD jenes, so in den USA ist es genauso, die Demokraten sagen, die Republikaner machen mal ganz böse. Ja, stimmt auch alles. Nur hilft uns irgendwie nicht weiter. Und, Sie haben vorhin was ganz Wichtiges gesagt, die Bereitschaft, völkischem Denken zu verfallen, rechtsradikalem Denken, Rechtspopulismus, wie auch immer man es nennen möchte, hängt mit der Krisenhaftigkeit der Gesellschaft zusammen. Das heißt, Wir haben offensichtlich irgendwie so eine Art Krise gerade. Das spüren wir auch alle. Das ist deswegen erneut. Das Narrativ ist anknüpfungsfähig, weil wir das Gefühl haben, da stimmt irgendwas, insbesondere mit der Leistungsfähigkeit, der sozialen Gleichheit etc. tatsächlich im demokratischen Verfassungsstaat nicht. Er versagt gerade in bestimmten Punkten. Worum wir uns also kümmern müssen, ist doch, dass wir eine Erzählung und dann auch eine Handlung begründen, die das Problem wirklich an der Wurzel packt und den demokratischen Verfassungsstaat wieder die Legitimität zurückgibt, die er braucht. Legitimität verstanden als Akzeptanz des bestehenden Systems als prinzipiell gerecht. Diese Menge an Personen darf unter eine bestimmte Schwelle nicht rutschen. Und der kommen wir jetzt langsam näher. Und da müssen wir wieder sozusagen in die andere Richtung gehen, dass Leute wieder sagen, ey, das ist eigentlich schön hier. So, ja? Also das ist eigentlich nicht schlecht. Wir können das besser machen und wir sollten es besser machen, aber im Prinzip ist das okay. Und da setzt der Staat aber bei so banalen Dingen wie Infrastruktur in den letzten Jahren eben ein Signal, was völkisches Denken hilft. Es gibt jetzt gerade ganz frisch von der Friedrich-Ebert-Stiftung eine Studie, die nochmal den Zusammenhang gezeigt hat zwischen kommunaler Infrastruktur, Daseinsvorsorge und deren Funktionsfähigkeit und den Wahlergebnissen der AfD. Und ehrlich gesagt, als Staatstheoretiker bin ich jetzt nicht überrascht. Ja? Wenn alles geschlossen wird, wenn die Demokratie sich darin zeigt und offenbart, dass Schwimmbäder geschlossen werden, Theater zugehen, die Straße kaputt ist und die Schule stinkt, dann wundert es mich nicht, dass man sagt, ja gut, dann lass es die anderen machen. Das heißt, wir brauchen wieder eine positive Entwicklung und deswegen besorgt mich in besonderer Weise das, was in Berlin gerade passiert, weil mir scheint es noch nicht so richtig angekommen zu sein, dass die Kompromissfähigkeit und Haftigkeit jetzt zunehmen muss, um diesem Problem Herr zu werden. Und wenn jetzt, heute ist die Richterin genannt worden, die vielleicht gewählt werden soll, wenn sowas jetzt schon scheitert und schon wieder scheitert, dann sind wir auf keinem guten Weg.
Ist das jetzt das Abschlusswort? Sollen wir es so lassen?
Wenn es nicht scheitert, sind wir auf einem guten Weg.
Danke, vielen Dank.
Das war Let's Talk About Recht, der Live-on-Tape-Podcast zur Gesprächsreihe der Stiftung Forum Recht. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, hört doch in die anderen Folgen rein. Für mehr Informationen und spannende Einblicke ins Recht folgt uns auf Instagram oder besucht uns auf unserer Website. Bis zum nächsten Mal.